Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Hier eine Outdoor-Folge. Also wenn es heute ein bisschen lauter ist und mal das eine oder andere Gehupe oder mal ein Motorrad hier durchscheppert, möge es uns verziehen sein. Denn wir sitzen hier vor La Comuna in Girona. Wir, das bin ich und Rosa. Hi, schön, dass du da bist.
Hallo. Ja, schön, dass du da bist.
Ja, ich hatte einen richtig fantastischen Tag gestern. Du aber auch, ne?
Ja, doch, lief ganz gut, würde ich sagen.
Wir chillen gerade hier in Girona La Comuna, Tag nach dem Rennen, nach dem großen Tracker 360 Rennen. Und wir haben uns aber gedacht, komm, wir quatschen ein bisschen über das Rennen gestern, analysieren mal, was die letzten Wochen so passiert ist. Und ja, weil das Wetter hier fantastisch ist und der Kaffee auch, deswegen dachten wir, sitzen wir hier draußen.
Genau.
Perfekt.
Könnte sich schlechter leben.
Echt so, oder? Mhm. Jetzt ist mal die Frage vorweg, wie geht's dir heute?
Echt überraschend gut. Also ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir gestern Abend noch eine fantastische Pizza uns reinschnabuliert haben und einen Crepe.
Ich habe die erste Frage bekommen von jemandem. Ich habe gefragt, was würdest du Rosa fragen wollen nach in so einem Podcast-Format? Womit du dich belohnen würdest nach so einem Rennen? War das so das Essen, womit du dich am ehesten belohnen würdest nach dem Rennen?
Ja, also ich muss sagen, bei so einem, da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal drauf zu sprechen, Thema Feeding, Nutrition und so, wie wir das geplant haben. Bei so einem extrem langen Rennen wie jetzt einem Tracker oder einem Unbound nimmt man ja über 1 Kilogramm Zucker, also
widerlich,
in Werten von Maltodextrin, Fructose etc. zu sich. Und dann hast du einfach so ein extremes, zumindest ich, Bedürfnis nach etwas Salzigem oder Herzhaftem. Ja. Und ich glaube, dann ist definitiv so, ich liebe italienisches Essen, also so eine richtig nice Pizza ist da auf jeden Fall Go-To.
Ja, und ich wurde gestern nochmal auf eine richtig nice Pizza eingeladen. Ich kann sagen, unsere zwei Pizzen haben gebrannt.
Ja, das stimmt, on fire waren die.
Zum ersten Mal, die waren wirklich on fire, eine Diavola, die wirklich angezündet wird. Diese Pizza hatte Feuer.
Ja, also falls ihr mal in Girona seid und eine Pizza haben wollt, die literally brennt, dann geht mal zu Bartali.
Echt so, also Empfehlung Nummer 1. Kriegst du Provision bei denen? So 10%?
Nee, leider nicht, also aber geht mal dahin und sagt mal Code Rosa 10. Versucht's einfach.
Vielleicht kommt was bei rum. Okay, also die geht's heute überraschend gut, ja?
Ja, doch, definitiv. Also ich muss sagen, wenn man so 11 Stunden im Sattel sitzt, dann hat man natürlich schon die eine oder andere ein Problemchen. Ja. Die Wirbelsäule tut auch von der Aero-Position so ein kleines bisschen weh, weil man ja auch dann so einen Hydrationsrucksack, oder ich habe ja mit meiner Nutrition-Strategie mit auch einem Trinkrucksack oder eine Trinkblase halt gemacht.
Ja.
Dementsprechend hast du dann ja diese 2 Kilo zusätzlich, die ganze Zeit auf der Wirbelsäule trägst. Mhm. Wenn du das jetzt nicht gewohnt bist, über 11 Stunden, dann hast du da schon ein bisschen so Schmerzen. Aber ich muss sagen, mir geht es überraschend gut. Ich weiß auch nicht, ob das an den 275 Milligramm Koffein liegt, die ich da mir um 4 Uhr nachmittags nochmal reingeknallt habe in Form von Ministry Gels oder von dem Cherry Shot, mit dem wir vorher geloadet haben.
Stimmt.
Das ist ja auch mal ein Experiment gewesen, was wir jetzt gemacht haben. Also fühle ich mich dementsprechend eigentlich schon recht recovered, muss ich sagen.
Ja, sehr cool. Also ich meine, es geht ja auch, ist ja gar nicht so unwichtig, weil Leute, können wir das auch vorwegnehmen, es geht jetzt eigentlich auch straight in den nächsten Trainingsblock für Unbound rein. Ne? Wir haben jetzt noch gute 4 Wochen, beginnen am Wochenende schon mit Höhentraining. Das heißt, relativ schnell wieder fit zu werden, ist schon jetzt gerade elementar. Das stimmt schon. Was du gerade sagtest, gerade Sherry Shot, genau, wir haben vielleicht mal ganz kurz zur Orientierung, einfach Polyphenole, die so ein bisschen Antioxidantien erhöhen sollen und dadurch auch freie Radikale abbinden sollen und so weiter. Kennt man so im Kontext Recovery. Haben wir halt vor 4-5 Tagen schon angefangen. Eigentlich muss man sagen, nicht für das Rennen, sondern eigentlich nur, dass du schnell wieder dich fürs nächste Rennen vorbereitest. Ist ein bisschen hart. Du bist Siegerin des Tracker 360 und jetzt bereiten wir schon das nächste Rennen wieder vor. Deswegen ist das schon wirklich komplett wilde Nummer, ja.
Ja, klar. Auf der anderen Seite, ne, als Profi-Athleten, jetzt gerade bei meinem Programm, wo ich jetzt noch so Straße und Gravel kombiniere, da ist eigentlich ein 4-Wochen-Zeitraum dann schon wieder ein langer Zeitraum.
Ja.
Da haben wir definitiv schon andere kürzere Zeiträume gehabt. Und Lukas hebt hier gerade die Hand, um einen Kaffee zu bestellen.
Ja, genau. Kommt gerade an. Genau, wir haben 4 Wochen jetzt Zeit, müssen aber relativ schnell gucken, dass wir dann wieder reinkommen in den nächsten Trainingsblock. Deswegen ist es elementar, dass du dich schnell erholst. Aber wir können ja so ein bisschen mal auf dein Training der letzten Wochen eingehen und ein bisschen besprechen, was in den letzten Wochen passiert ist. Weil du kommst ja aus einer Klassikersaison, könnte man sagen. Das ist ja so ein bisschen bei dir die Besonderheit. Das haben wir bei 1-2 Fahrerinnen im Profi-Pelotor ja schon die Situation, dass sie auch Straße und Gravel fahren.
Ja, tatsächlich bei der 1 und 2 bei Tracker 360.
Also am Ende muss man sagen, bringt es anscheinend
bringt
schon viel.
Bringt ja schon was.
Ja, letztens noch richtig stark gefahren bei Lüttich-Bastogne-Lüttich, die Axel. Jetzt bei Tracker wird sie zweite. Jetzt können wir mal vielleicht so fragen, Wie fühlt sich das denn für dich an, diese Kombination aus Straßenrennen und Gravelrennen? Ich glaube, das ist eine Frage, die ich sehr häufig auch in den letzten Wochen mal gehört habe, die ich nur aus meiner Trainingsperspektive erklären kann. So, ich unterbreche noch einmal kurz die spannende Podcast-Folge. Für alle, die sich interessieren, auch mal sich vorbereiten zu lassen von Science für das nächste Gravel-Event oder auch Straße oder Crit Race, meldet euch gerne im kostenlosen Erstgespräch, da könnt ihr euch erstmal beraten lassen. Dann besprechen wir uns gerne, wie der Plan aussehen könnte. Oder wenn du mal trainieren möchtest wie Rosa, dann habe ich für dich ja einmal hier in den Shownotes den Rosa Klöser Trainingsplan angepasst auf deine Leistungswerte. So ein bisschen mal wie Rosa trainiert, aber auch irgendwo human. Also wenn du möchtest, checkt einmal die Links aus und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Ja, ich muss sagen, tendenziell hat man natürlich schon Mehrwert, weil man einfach diese Spitzen nochmal trainieren kann in so einer Real-Life-Situation,
ja.
Wie du sie jetzt vielleicht im Training schwierig imitieren könntest.
Ja, voll.
Halt immer wieder diese Antritte, die du jetzt vielleicht nicht unbedingt tendenziell sofort im Gravel brauchst, aber einfach diese super hohe Belastung, die du dann irgendwann vielleicht auch später im Rennen hast, also einfach diese Kapazität wiederholt VO2 Efforts zu leisten,
ja,
würde ich sagen.
Ja.
Die, die lernt man oder repliziert man sehr gut in den Klassikern. Auf der anderen Seite jetzt für mich.
Ich kann es kurz, ich kann zitieren, nämlich eine Minute Drittbestleistung jemals getreten bei Gent-Wevelgem vor 3 Wochen.
Ja.
So, und das ist halt einfach nur so eine, ich sag mal, also das ist eine Notwendigkeit in diesen Rennen, um halt mit zu partizipieren, was ja am Ende halt ein Training ist, was wir so nicht simulieren können. Klar können wir sagen, fahren wir eine Minute All-Out, aber das so zu fahren in einem Rennformat, am Ende nochmal einen Effort zu geben und diese eine Minute nicht am Anfang zu fahren, sondern relativ spät am Ende, das ist halt ein Training, das ist schon wirklich wertvoll, ja.
Ja, ja, definitiv. Ich glaube, bei der Minute hat mir das Teamauto einfach ins Ohr geschrien, jetzt all out, weil wir versucht haben, vorne noch die Fünfer-Spitzengruppe zurückzuchasen für unsere Sprinterin. Dann sind wir irgendwie auf die Windkante gefahren und sind Zoe Buckstedt und ich da mal ganz kurz durchgedreht und war vielleicht dann auch ein bisschen zu sehr mit der Brechstange.
Es kann vielleicht sein, ja. Apropos Brechstange, Roubaix. Einfach erstmal ersten 70 Kilometer von vorne, was sagst du eigentlich dabei?
Ja, also das war.
Warte, ganz kurz, TV-Time hast du nicht bekommen.
Nee, immer, also Reward gab es eher wenig. aber das Team hat gesagt, auf jeden Fall heute, Rosa, egal was passiert, heute gehen wir in einen Breakaway.
Okay.
Und in den ersten 10 Kilometern bei Roubaix wollte halt wirklich eigentlich jedes Team irgendwie in diesem Breakaway repräsentiert sein.
Ja.
Und keiner ist irgendwie so wirklich weggekommen. Und aber dann wurde mir weiterhin vom Auto gesagt, nee, also doch, wir gehen in einen Breakaway.
Du musst.
Und dann habe ich halt eine Chance oder eine Möglichkeit gesehen. Auf der linken Seite war eigentlich Wismar mit dem ganzen Team positioniert und ich wusste, dass das vielleicht das eine Team ist, das auf gar keinen Fall einen Breakaway will, weil sie halt zwei starke Leaderinnen eigentlich dabei hatten. Und dann habe ich halt die linke Seite genutzt, um eine Attacke zu fahren. Da wurde dann von Wismar natürlich nicht sofort nachgefolgt. Und dann habe ich so meine Lücke bekommen. Und dann ist aber auch leider niemand in dem Moment reaktionsfähig gewesen, weil halt die Seite zu war, mitzuspringen. Das hieß, ich war dann alleine. Ja, und
hast du in dem Moment gedacht, wirklich so, oh scheiße, jetzt machen wir den Kram? Oder warst du so, ja, wollen wir mal sehen, was passiert, ich fahr mal los?
Ich dachte, ich fahr mal los.
Ja.
Und ich dachte so, es wird schon jemand nochmal hinterher springen.
Ja.
Dass dann wirklich niemand mehr hinterher gesprungen ist, war dann echt ein bisschen schade, weil wie du gerade gesagt hast, ja doch alleine 70 Kilometer vorm Feld war und die ersten 4 Sektoren alleine fahren konnte. Das heißt, ich glaube, wenn ich vielleicht noch eine physiologisch starke Fahrerin gehabt hätte, hätte das auch mal schnell 6-7 Sektoren sein können.
Ja, wär's weiter in das Rennen gekommen und dann, wenn vielleicht die Favoritinnen dann rausspringen und dann merkst du, dezimiert sich das Fahrerfeld so ein bisschen, dass du dann halt voll mit dabei bist. Ich habe gestern schon mit deinem Freund diskutiert, wenn es ein Straßenrennen gibt, wo du wirklich gut funktionieren würdest, dann sowas wie ein Roubaix, vielleicht aus so einer Situation heraus oder ein lange, sehr, sehr hartes Rennen. Das wäre echt ziemlich interessant.
Ja. Ich meine, allgemein habe ich jetzt für mich in der Klassikersaison gemerkt, dass ich glaube schon doch ein bisschen hügeligere Rennen vielleicht jetzt doch mir aktuell noch besser liegen würden, einfach aus der Situation heraus, dass es schon noch Fahrerinnen definitiv gibt, wie zum Beispiel jetzt ein gutes Beispiel, eine Franzi Koch, die seit 10 Jahren Straßenprofi ist.
Ja.
Manchmal, wenn ich mir da mal so ihre Strava-Sachen angucke und sehe, dass sie in den ersten 2 Stunden irgendwie nur 160 Watt gefahren ist, dann frage ich mich wirklich, wie. Die halt dann wirklich einfach super effizient sich im Feld bewegen können. Ich würde sagen, dass ich da auf jeden Fall jetzt sehr große Fortschritte auch schon gemacht habe dieses Jahr. aber einfach nicht diesen gleichen Eintritt wie ein Klassikerfahrer oder ja schon ein langer Straßenprofi habe. Und ich glaube einfach, dass ja langfristig für mich vielleicht so ein bisschen die hügeligeren Rennen doch besser passen würden zu mir als Fahrertyp.
Ja, das ist spannend. Das finde ich richtig spannend. Am Ende stand nämlich da 1,5 Stunden, wo wir bisher beim Training waren, Roubaix-Attacke 1,5 Stunden mit entspannten 263 Watt, 269 Normalize, also Lob an das Pacing, wie konstant du gefahren bist. Also war ja komplett straight eine Linie, also richtig stark. Und ja, das so viel zum Training, auch für so ein Rennen wie gestern.
Ja. Ja, du hast mir, glaube ich, irgendwann mal ein paar Wochen davor 90 Minuten Sweet Spot auf den Plan geschrieben. Da habe ich gedacht, komm, machen wir das mal.
Machen wir am Block. Chef hat noch gesagt, im Rennen muss ich trainieren, muss Intervalle fahren.
Genau,
also jetzt kommen wir mal ein bisschen auf die andere Seite. Das können wir mal ruhig auch kritisierend anmerken. Nicht als Entschuldigung, sondern wirklich auch, weil es eine Herausforderung ist, auch für mich als Trainer. Gleichzeitig sagst du auch gesagt, ich habe jetzt Mailand-San Remo, wir hatten Roubaix, wir hatten Gent-Wevelgem.
Strade,
genau. Also wir haben schon irgendwie eine Klassikersaison und uns und
danach Flanders.
Logisch, noch das Flandern, genau. Jetzt vergesse ich schon den ganzen Rennen. Also eigentlich die wesentlichsten, größten, besten Rennen, die man in der Klassikersaison fahren kann. Dann bist du 4 Tage später nach Roubaix noch Sea Otter gefahren, sprich eine ganze USA-Reise nochmal.
Ich bin am Abend von Roubaix eigentlich rübergefahren und dann geflogen.
Gott.
Ja.
Das ist komplett wild. Dann noch Sea Otter gefahren, dann wieder zurück. Das heißt, die Vorbereitung dessen war halt eine Kombination aus super vielen Rennen. Und da hast du mir ja gesagt, ey, ich habe das Gefühl, ich trainiere nicht mehr.
Ja, das war echt kompliziert für uns beide, glaube ich, und auch für dich auch teilweise schwierig als Trainer, weil ich dir plötzlich wirklich im Wochentakt, würde ich sagen, ach, Lukas, das Rennen kommt noch dazu.
Wir
fahren das Rennen kommt noch dazu. Und du so, ehrlich? Ja. Und das dann teilweise halt leider auch logistisch, dadurch, dass die Renneinsätze relativ last minute waren, dann logistisch oft mit 2 Reisentagen pro Woche kombiniert war, wo man dann schon nicht trainieren konnte. Dann hast du immer noch diesen Pre-Race-Spin von 1,5 Stunden.
Ja,
dann hatten wir mal locker 3 Tage die Woche über einen Zeitraum von 5-6 Wochen, wo wir eigentlich nicht wirklich trainingsfähig waren. Was dann auf jeden Fall, würde ich sagen, gerade bei so einem Fahrertypen wie mir, kannst du ja nochmal deine Einschätzung sagen, der eigentlich mit viel Volumen besser wird, schwierig dann irgendwann wird.
Wir können auch sagen, 2 Wochen vor Traca war die Woche nach Roubaix und Sea Otter. Und das heißt, du hast voll viele Reisetage und du hast, jetzt klingt es erstmal hart für einen Hobbyathleten, aber erstmal kurz zum Zitieren, in der Woche 17 Stunden trainiert. Sollten wir aber das Rennen mal rausrechnen, was du machst, also wirklich Training drumherum um das Rennen, sind wir 12 Stunden. 12 Stunden Trainingswoche, 2 Wochen vor Traca, vor quasi mit einem der Highlights des ganzen Jahres.
Wo das Rennen 12 Stunden ist.
Das Rennen alleine schon deine Wochenstunden sind. Muss man sagen,
ist jetzt nicht so, dass der Volumenblock.
Plus, was davor halt auch jetzt nicht so wirklich viel trainingsmöglich waren. Das heißt, genau, das ist so ein bisschen die Herausforderung, die wir hatten.
Und dann kam die Nachricht, SOS Emergency, Lukas.
Und dann meintest du so, wir müssen alles jetzt machen.
Ja, und das ist dann natürlich auch, glaube ich, immer so ein bisschen das Vertrauen zwischen einem Athleten und einem Coach. Und ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger.
Ja.
Und du weißt ja jetzt mittlerweile irgendwie nach 2-3 Jahren auch so ein bisschen, was bei mir funktioniert und was nicht funktioniert. Und dann habe ich dich ja mehr oder weniger, du hast dann auch zum Glück zugestimmt, aber ich habe gesagt, Lukas, wir müssen jetzt eine dicke Woche reinknallen.
Ja, eine dicke Woche hieß in dem Fall 30 Stunden, aber auch mit Intensität.
Genau. Ich habe gesagt, Lukas, ich brauche Intensität.
Alles.
Aber ich brauche Volumen.
Wie machen wir das? Wir haben nur eine Woche Zeit.
Okay.
Wir haben nur eine Woche Zeit. Aber was ich schön finde, da muss ich auch sagen, da war ich echt froh. Ich meine, ich weiß ja auch, dass du und Paul hier hin und wieder mal auch mal ein bisschen länger fahren wollt oder mal einen Tag ein bisschen was länger macht und einen Ruhetag mal ein bisschen fahrt und so weiter. Was alles völlig cool ist. Ich weiß aber, da habe ich gesagt, auch da haben wir nicht diese Doppeldays gemacht. Wenn Intensität, dann am Nachmittag nur das Volumen drauf und nicht eine 5-Stunden-Einheit mit Intensität. Und da weiß ich genau, da habe ich dir gesagt, tu mir den Gefallen, da diesmal genau nach Plan.
Genau, da habe ich mich auch dran gehalten.
Ja, aber ich bin so stolz auch auf deinen Daten. Ich habe gesagt, genau so macht sie es. Weil für Leute draußen, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich will Volumen hochdrehen und Intensität, dann bin ich mal Fan davon, du hast ein 4x8-Minuten-Programm aufbekommen. Das ist etwas, was du auch relativ häufig machst, magst du auch gerne. Wir haben auch ein 4x10x40x20 gemacht in 3 Tagen. Das heißt, Hit, dann einmal Long Ride, dann Hit. Und wir haben jetzt 5 Einheiten in 3 Tagen reingequetscht. Das heißt, wenn du jetzt anfängst, diese 4x8 Minuten zu fahren, 5-Stunden-Einheit daraus machst, dann ist einfach der, ich denke, kalorische Load extremst hoch, dass aufrechtzuerhalten und auch muskuläre Fatigue zu hoch. Mhm. Und ich glaube, dann man sich wieder das Ding halt wieder risikobehafteter macht als notwendig.
Ja, ja, genau. Dann kommt ja auch noch das Thema, man kommt dann jetzt in meinem Fall von dieser Klassikersaison mit viel Reisen, dann USA-Trip hin und zurück und dann knallt man da so eine Woche drauf. Ja. Da muss man dann natürlich auch darauf achten, dass man vielleicht dann auch nicht krank wird oder dass das Immunsystem halt nicht flöten geht. Und ich glaube, da macht dann so ein Double Day definitiv auch Sinn, damit man halt den Körper dann irgendwie nicht überstrapaziert. Und dann kam ja noch ein Faktor, eigentlich ein Stressfaktor dazu, und das ist eigentlich so ein bisschen die Hitze.
Ja.
Das hatte ich dann ja, hat die auch reported, dass mir das dann bei Seattle aufgefallen war. Da habe ich natürlich auch einen Amateurfehler gemacht, dass ich mich da nicht vernünftig irgendwie vorbereitet hatte in Richtung Sonnencreme etc. Aber dass ich dadurch, dass ich die Klassiker-Season gefahren bin, super wenig in Andorra oder Girona war und dementsprechend eigentlich nie in der Wärme überhaupt trainiert habe. Und da hast du dann nämlich auch gesagt, hey Rosa, klar, wir können jetzt vielleicht irgendwie noch last minute irgendwie so Passive Heat machen mit Sauna, aber ich glaube im ersten Schritt trainier doch einfach jetzt mal in Girona, schau dir die Strecke an und mach deine Intervalle einfach am Mittag in der Wärme damit du einfach diesen Reiz schon mal kriegst.
Zumal man dann den Hitzestress auch nicht direkt als Block quasi ein bisschen überzieht, weil viele Athleten haben, es gibt ja Hitzetraining.
It is, and I'm in a podcast. This is Clara Sophie Skofgard running by.
Ja, das ist komplett wild hier, Leute. Also
in Girona ist immer was los.
Die Profidichte, könnt ihr euch nicht vorstellen, wie hoch die hier ist. Müssen wir auch mal demnächst schnell machen. Egal, anderes Thema. Und zwar Hitze. Leute, wenn ihr anfängt, da Hitze zu machen und das dann extrem übertreiben wollt, weil es gerade sowieso ein Trend ist, Hitzetraining zu machen, alle denken, sie müssen Hitzetraining machen, das ist immer noch ein extra Reiz, ein ergänzender Reiz. Das Training ist erstmal die Grundbaustein. Das ist von der Pyramide quasi schon wieder die Spitze. Ja. Kann man machen. Aber jetzt, und man muss immer die Frage stellen, habe ich eine Notwendigkeit? Wir, wenn wir jetzt planen, zum Beispiel für die nächsten 4 Wochen, werden es definitiv jetzt mal integrieren, auch vermehrt, weil einfach anbauen.
Schön.
Ja, anbauen ein Event ist, wo auch mutmaßlich mal es ein bisschen wärmer werden kann. Jetzt haben wir aber 4 Wochen Zeit mit weniger Stress, würde ich sagen, und weniger alles geknubbelt, weil hättest du dann noch Hitzestress reingebracht in deinem Körper, dann glaube ich, hättest du wirklich auch alles kippen können. Das geht, aber das Risiko ist halt sehr, sehr hoch.
Ja, da muss man halt immer dann eine super feine Balance finden.
Ja.
Und wie gesagt, ich glaube, da kommt es dann auch wieder darauf an, dass man auch erstmal, wie du es gesagt hast, vielleicht jetzt erstmal für einen Athleten, der startet oder dann wieder mit dem Training beginnt nach einer längeren Recovery-Phase, dass man natürlich das System irgendwie nicht überbelastet, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch wissen, was für einen passt. Es gibt sicherlich Athleten, wenn die jetzt eine 30-Stunden-Woche gemacht hätten vor so einem großen Event, da wäre das einfach...
Ich wäre komplett zusammengebrochen.
Da wäre es einfach viel zu viel gewesen.
Ja.
Und für dich ist der Best-Case-Szenario wahrscheinlich, dass du eine Woche mit, weiß ich nicht, 15 Stunden machst und dann die 2 Tage vorm Rennen wirklich nur eine Stunde fährst, damit du da so frisch wie möglich reingehst.
Ja.
Weil du einfach ein ganz anderer glykolytischer Typ bist.
Sag doch, ich bestehe nur aus Fast-Twitch-Fasern.
Genau. Für dich ist es einfach am besten, einfach nur die 100 zu fahren, und einfach nicht die 3.
Ohne Witz, nächstes Jahr, wenn ich hier bin, fahre ich die 100.
Ja, aber dann mache ich auch viel zu, ne?
Okay, aber dann, also ja, das können wir gerne machen. Ich fahre die 100, ich werde mich komplett auf links drehen, aber 3,5 Stunden ist dann auch irgendwo endlich, weil ich genau weiß, wenn ich das bei den längeren Sachen mache, dann ist hinten raus nur noch so ein vor sich hingesterbe. Ich finde die 100 schon wieder attraktiver, nachdem ich letztes Jahr 360 kennengelernt habe. Nicht, weil ich die Herausforderung nicht möchte, sondern weil du mehr Handlungsspielraum hast als so ein Atze wie ich.
Ja, okay.
Ja, okay. Gut. Ja, und dann hast du absolut recht, vor allem die Herausforderung, die du halt dann im Rennen auch hast, also jetzt 11 Stunden performen zu müssen, passt natürlich auch ins System, halt Volumen fahren zu können. Mhm. Das ist ja halt ganz gut. Thema Hitze müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Du wirst jetzt Leute zuhören. Gerade wenn du in Andorra trainierst, kann es ja auch sein, da oben hast du zwar Sonneneinstrahlung, aber halt nicht ganz die wärmsten Temperaturen. Mhm. Und dann halt vielleicht von etwas okayen Bedingungen dann ein warmes Anbauend schwierig.
Ja gut, aber da müssen wir dann nochmal schauen, da gibt es dann ja verschiedene Strategien, ob wir das also mit passiver Hitze, ob wir dann irgendwie entweder Sauna machen oder ob wir Heat Training machen, das müssen wir dann noch besprechen, was wir da als beste Option sehen.
Das werden wir auf jeden Fall was uns überlegen. Es wird auf jeden Fall ein tolles Programm werden, Rosa.
Wunderbar.
Cool, kommen wir noch einmal ins Rennen gestern rein. Also, Tracker 360, für die jetzt regelmäßig auf dem Channel hier rumhängen, die haben vielleicht das Video gesehen, was ich letztes Jahr gemacht habe. Es ist ein Auf und Ab, würde ich sagen. Aber vor allem ist es sehr physiologisch anspruchsvoll. 360 Kilometer waren 324 Kilometer, muss ich mal vorwegnehmen. Damit.
Weil es Tracker 360 Degrees ist und nicht 360K.
Ah, okay. Mhm. Das
Degrees
ist
around Girona.
So ein Quatsch.
Interpretation.
Ja, weil viele sich anscheinend beklagt haben, nein, nicht beklagt, aber weil sie dadurch es attraktiver gemacht haben für viele, die anbauen fahren wollen, dass die Distanz so ein bisschen oder die Zeit dem angenähert
angepasst ist.
Angepasst ist,
genau.
Ja, macht irgendwie auch Sinn. Es war das Tracker 320, können wir es jetzt mal sagen, oder 325. War extrem voll, auch bei den Männern extrem gut besetzt, bei den Frauen extrem gut besetzt. Es war vom Livestream gut übertragen. Also das, was Glasmark echt gut hinbekommt. Livestream ist halt nicht immer einfach, aber haben
ja,
gut gemacht.
Voll. Gerade beim Gravel.
Gerade beim Gravel und 3200 Höhenmeter, auch sehr, sehr physiologisch anspruchsvoll. Nimm uns mit. Wir haben ja schon Renntaktik besprochen. Im Detail können wir so ein bisschen was jetzt besprechen, weil es wird auch noch ein Video dazu geben gegen Ende der Woche. Ich setze mich direkt an den Schnitt ran, dann werdet ihr ein paar Bilder dazu sehen, wie wir das gemacht haben. Aber so ganz im Detail kann ich nicht alles erklären im Video, deswegen können wir mal das durchgehen. Was hattest du, was hatten wir uns eigentlich überlegt für das Rennen und wie ist es am Ende jetzt gekommen?
Ja, wir haben uns auf jeden Fall überlegt, dass wir ein hartes Rennen wollen.
Ja.
Weil ich schon eine Fahrerin bin, die eigentlich sehr viele Kilojoule am verbrauchen kann und trotzdem noch leistungsfähig ist. Normalerweise. Ciao, Gerard. Hier ist gerade der Organizer. Irgendwie läuft hier jeder gegen mein Fahrrad. Okay, naja. Auf jeden Fall haben wir gesagt, okay, wir hatten uns dann mal zusammen angeschaut, wie wurde das Rennen letztes Jahr gefahren und das hat uns nicht so gepasst, weil die sind letztes Jahr eher, sagen wir mal, entspannt losgefahren und dann sind sie einfach nur am letzten Berg hart gefahren. Und dann habe ich gesagt, komm, dann nehme ich es da selber in die Hand.
Das war ganz gut für mich übrigens, weil die kamen ja mich eingeholt. Ich war ja hinten dran die ganze Zeit.
Ja, genau.
Dann haben sie mich auf der Flachen die ganze Zeit gezogen. Na, das war für mich ideal. Also ich hing dann, wir haben Abstand gelassen, aber du hast ja schon irgendwo so ein
bisschen Draft.
Ein bisschen Draft hast du schon, wenn du ein paar Meter lässt, also 5-6 Meter, haben wir so eine 10-Mann-Herrengruppe um diese 4 Frauen vorne und die sind jetzt halt durchgefahren und wir haben gesagt, ja, warten wir, bis der Anstieg kommt.
Ja. Genau, und dieses Jahr wurde die Strecke ja auch noch angepasst, also der Start von der 325 oder 360 Degrees war eigentlich identisch zu den 200 Kilometern, das heißt ein extrem harter Start im Sinne von Höhenmetern.
Ja.
Ich glaube, auf den ersten 50 Kilometern hatte man schon knapp an die 1000 Höhenmeter.
Ja, 760 sind es, genau. Und vor allem steil.
Oder 800, ja, genau. Ja. Und vor allem mit richtig steilen Rampen.
Ja.
Und dann hatte ich mir überlegt, es geht an eigentlich erstmal kontinuierlich hoch, bis die erste Abfahrt kam. Und vor allem sind wir ja im Dunkeln gestartet, weil wir ja schon um 6 Uhr gestartet sind. Und dann ist es eigentlich wirklich, gerade auf dem Gravel, gerade im Dunkeln, du willst, wenn du es physiologisch kannst, gibt es eigentlich keinen Grund, warum du diese Abfahrt nicht als erste Person nehmen solltest. Ja. Und das war mir dann auf jeden Fall, das war, was ich wollte. Und dann habe ich über die letzten steilen Rampen am ersten Berg schon mal ein bisschen gedrückt, habe ich mich umgedreht und habe ich gesehen, da waren nur noch 2 Fahrer am Hinterrad. Da dachte ich mir, super.
Ich habe auch beim ersten Tracker gedacht, ja, die 4 Entscheidenden sind jetzt auch da vorne. Also,
ja, dann jetzt passiert auch nichts mehr. Ja, genau. Genau. Und dann im Endeffekt ist dann nochmal nach der Abfahrt die G. Schröss von Specialized zurückgekommen. Genau, und dann waren wir eigentlich erstmal zu viert. Die G ist dann, glaube ich, am zweiten Anstieg nochmal.
Ja, ich würde ganz kurz Kontext setzen wollen, weil was ein bisschen nicht ganz ideal gelaufen ist gestern beim Start.
Ja.
Das hat auch das Rennen ein bisschen beeinflusst. Es gibt ja mittlerweile den Trend, oder zu rechter Weise den Trend, dass die Frauen, Profi-Frauen-Starterfelder ihr eigenes Rennen bekommen. Weil wir wissen ja auch in der Vergangenheit, Herren, schlechtere Pros oder bessere Age-Grouper haben ziemlich genau die Geschwindigkeit der besten Frauen.
Genau.
Und das beeinflusst das Rennen der Frauen einfach massiv, weil du hast auf der Flachen halt dann irgendwelche Windschatten, die es eigentlich nicht geben würde, nicht existieren würde. Und jetzt war es gestern so, da stehen die Profi-Männer am Start, die fahren zuerst, dann war es geplant, die Profi-Frauen starten zu lassen, danach die Age-Grouper der Männer. Macht ja irgendwie auch Sinn, weil über die Distanz hinweg klassifiziert euch schon raus als die besseren, besser als die Age-Group-Männer. Und dann ist das Profifeld gestartet und alle Age-Grouper hinterher.
Bis dann irgendwann nach der Hälfte der Age-Grouper die Hälfte realisiert hat, sie sollten eigentlich noch gar nicht starten, weil ihr Start eigentlich erst in 20 Minuten war und dann die Hälfte wieder umgedreht ist. Ach, aber leider halt auch wirklich nur die Hälfte.
Ja, das heißt, du hast 300 Fahrer Age-Group hinter dem Pro-Männerfeld und dann schickst du die Profi-Frauen los.
Ja, jetzt hat mir noch mein Partner, der Paul, der die Pro-Kategorie gefahren ist, erzählt, dass dann nämlich die Pro-Männer tatsächlich noch kurz gestoppt wurden, weil man versucht hatte, dieses Malheur
Horde
zu korrigieren, diese
Horde
zu gründen. Da haben dann die Amateure die Elite-Männer überholt und sind einfach um die rumgefahren.
Dann halten die Elite-Männer aber auch nicht mehr an. Dann ist auch
Und dann
der Kampf offen.
War Chaos. Naja, das hat man dann auch leider direkt gemerkt, weil, wie du gerade gesagt hast, bin ich im ersten Anstieg von vorne gefahren und nach ungefähr 2 Kilometern im Anstieg standen auch schon die ersten Amateure an der Seite, was ja in dem Sinne nicht schlimm ist. Was dann eher problematisch war, als ich dann in die Abfahrt reingefahren bin, waren halt dann leider...
Da standen
leider,
die ersten schon quer.
Genau, standen die ersten schon quer oder sogar leider schon ein paar Gestürzte. Mhm. Und das ist dann natürlich immer super tricky, wenn wir dann mit einem Frauen-Peloton praktisch da runterfahren. Mhm. Dementsprechend will ich mir jetzt nicht so sehr auf die Schulter klopfen, aber war es eigentlich schon relativ gut, dass ich da eine Attacke gefahren war und wir schon nur noch 3-4 Leute waren, weil sonst mit den 40 Fahrerinnen wären wir ja gar nicht an den Amateuren vorbeigekommen.
Ja, wäre so schon gesplittet anscheinend durch die Leute halt. Was aber auch bedeutet, wenn du auf die Flache kommst und hast aber super viele Age-Group-Amateure. Ihr kamt in die erste Feed-Zone rein, da stand ich dann. Wir hatten ja einen Plan, können wir gleich nochmal in Ruhe erklären. Und dann kamt ihr natürlich einer größeren Gruppe an mit Age-Group-Männern. Und dann ist es natürlich auch super schwierig. Du kannst gleich mal den weiteren Verlauf noch die Taktik besprechen. Ich hatte auch echt gehofft, dass ihr, war auch irgendwie abzusehen, aber dass ihr schnell einen Split irgendwann hinkriegt. Weil auf der Flachen ist dann doof, wenn ihr dann anfangt, eine Lücke gegeneinander zu reißen. Eine fällt vielleicht ab, aber er fährt an Windschatten von 5 Age-Group-Männern wieder an die Gruppe vielleicht ran. Und das ging es zu vermeiden.
Ja, also bei der Gravel Earth Series ist ja schon so, dass selbst wenn das jetzt, weil dieser Fehler passiert ist, also Drafting ist absolut nicht erlaubt.
Ja.
Und sofern ich das gesehen habe, hat jetzt auch keiner irgendwen gedraftet. Als wir da in die Feed-Zone reingekommen sind, da hatten uns tatsächlich gerade eine große Gruppe an Männern wirklich einen Kilometer vorher überholt.
Ja.
Und deshalb sind wir dann in der Feed-Zone praktisch irgendwie alle zusammen gewesen.
Okay, ja.
Aber ja, wie du schon gesagt hast, das Problem war dann eher, dass genau, wenn man dann auf der Flachen war, dass dann teilweise halt Männergruppen von hinten kamen, die auf der Flachen schneller gefahren sind, dann bis zu uns Leadfrauen aufgefahren sind, sich reingesetzt haben und dann ist es natürlich für eine Fahrerin, sagen wir mal eine G, die jetzt extrem stark ist auf dem Flachen, für die oder auch für mich, hätte es gar keinen Sinn gemacht, die Gruppe zu attackieren, weil dann wahrscheinlich diese Age-Group-Männer wieder losgefahren werden, was dann teilweise da vielleicht ohne zu wollen dazu geführt hätte, dass die Person dann gedraftet hätte.
Ja, wir können ja kurz mal ein bisschen Insights geben. Diese Strecke ist ziemlich genau so geplant, dass du am Anfang halt sehr viel Berge hast. Dann hast du ja so einen Bereich von, sagen wir mal, knappe 100 Kilometer mit einem kleinen Hügel, aber eher flach. Dann hast du den mittlere Anstiege und dann hast du nochmal 100 Kilometer flach, ehe es ins Finale geht. Ein sehr langer Anstieg, gute halbe Stunde fährt man da hoch. Und wir können es ein bisschen schon mal vorwegnehmen. Du hattest den Plan, gegen Hälfte des Rennens eigentlich schon das Ding so hart zu machen, dass du im besten Fall sogar solo weg bist. Das bedeutet aber auch, du musst einen Transfer von 100 Kilometern auf der Flachen überleben, ohne dass die sehr bergstarken Fahrerinnen irgendwie da wieder rankommen. So war ideal geplant, weil die bergstarken Fahrerinnen eventuell dann Watt pro Kilo am Anstieg ein bisschen besser sein könnten. Könnt gleich ein bisschen auflösen, wie es da mittig war. Das heißt, die Herangehensweise war, das Rennen so hart zu machen, vor allem auf der Flachen, dass die Bergfahrerinnen quasi das Problem bekommen. Wenn du dann aber halt Age-Trooper hast, die ganzen abgefangene Fahrerinnen wieder ranfahren, das ist natürlich dann mega nervig bei sowas.
Genau. Also wie gesagt, eigentlich ist es ja eh nicht erlaubt, aber man kann es dann teilweise halt, da gibt es halt dann auch nur 3 Lead-Modus und du kannst es halt nicht ganz nachvollziehen.
Ja.
Ich habe jetzt nichts mitgekriegt, dass da irgendwas passiert ist, aber ne, trotzdem irgendwas, generell ist es doof. Vor allem, also jetzt mal zu meinem Plan zurück, es war dann halt so, in dem Anstieg im Norden waren wir dann noch zu dritt, weil wir waren eigentlich, wie gesagt, zu viert. Die Caro Migon, die ist dann aber aus der Gruppe rausgefallen, als sie gestürzt ist. Dann waren wir noch zu dritt und als wir dann an den langen Anstieg im Norden gekommen sind, konnten Axel und ich dann die dritte Fahrerin, die von Specialized distanzieren und waren dann zu zweit am Anstieg. Und dann hatte ich überlegt, eigentlich, weil ich eigentlich auf den Abfahrten sehr selbstbewusst bin, dass ich vielleicht versuche, auf der Abfahrt eine Lücke zu reißen, aber jetzt wieder zum Thema zurück. Da waren dann natürlich so viele Leute, dass ich teilweise um Kurven rumkam, schon eine kleine Lücke hatte, aber dann wieder halt abbremsen musste, weil natürlich irgendwer den Weg blockiert hatte, was natürlich alles nicht so optimal war.
Ja.
Allgemein war die Axel aber auch sehr stark beim Abfahren gestern. Dementsprechend weiß ich jetzt eh nicht, ob ich da eine Riesenlücke reisen kann. Ist ja auch alles in Ordnung. Wir sind dann auch unten zusammen angekommen und haben dann eigentlich, sagen wir mal, schnell dieses Commitment zueinander gehabt, dass wir dann auf der Flachen zusammenfahren. Obwohl für mich natürlich, das natürlich mit so einer kleinen Fahrerin dann immer nicht die optimale Situation ist, weil ich ja auf der Flachen eigentlich deutlich schneller fahre, wenn ich eine Führung gebe. Gut, aber dann hatte ich schon tatsächlich am ersten Anstieg und auch an dem Anstieg im Norden gemerkt, dass ich wirklich gut drauf bin.
Ja.
Ich hatte ja nach Seattle mit der ganzen Reise und CC und dem wenigen Training so ein bisschen Zweifel, weil ich da an dem Tag überhaupt nicht performt habe für meine Verhältnisse. Genau, habe dann aber gemerkt, okay, die Form stimmt, und hatte auch schon gemerkt, wie gesagt, an dem Climb im Norden, dass als ich da mal ein bisschen schneller gefahren bin, die Axel auch schon ein bisschen tiefer geatmet hat. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann fahre ich halt bei Els Majors los, beim letzten Climb. Ja,
wir reden im mittleren Climb, bei der ersten Attacke, wo du schon das Bild rausgeholt hast, von, ich sag mal so 2 Minuten mit 5,3, 5,4 Watt pro Kilo, also schon ein bisschen hart reingegangen und dann halt dauerhaft mit 4,5, 4, 7, fast 5 Watt pro Kilo da halt den Anstieg hoch. Und da hat man schon gemerkt, okay, Axel fährt mit, aber ist jetzt auch nicht in der Lage, noch drüber zu gehen. G kriegt ein bisschen Probleme. Ja, dann hatten wir das Transferstück. Da war es halt so, dass ihr eher auf G wieder ein bisschen Zeit verloren habt. Die hat dann eine Lücke von 4 Minuten zugefahren. Was aber auch irgendwie klar war, dass wenn G zurückkommt, Platz 3 in dem Fall, sie an dem Berg wahrscheinlich wieder Probleme hat. Das heißt, am Ende war die einzige Gegnerin, die mit dir gefahren ist, also Axel, die am Berg an sich, ja, ich sag mal, eine sehr leistungsstarke Fahrerin ist, die du dann zu meinen Freunden im Livestream einfach mal am Berg hast abgestellt.
Ja, genau. Ja, ich meine, ich weiß auch, dass ich gerade an längeren Bergen eigentlich extrem stark bin.
Ja.
Genau, dann bin ich beim Els Majors, das ist der längste Climb beim Tracker, der ist auch in fast allen Distanzen mit drin, also zumindest mal bei der 200 auf jeden Fall auch. Das ist ein 9 Kilometer Anstieg, der aber so ein bisschen stufenhaft hochgeht. Also du hast irgendwie so 4 Kilometer, die eher noch so ein bisschen rollig, also nicht ganz so steil sind, dann ein kleines Flachstück und dann kommen so richtige Rampen.
Ja.
Und mein Plan war halt an diesen Rampen mal keine Attacke zu setzen, aber halt einfach zügig zu fahren. Und wir reden jetzt halt hier nach über 8 Stunden Rennverlauf. Ja. Ne? Das heißt, da kann man jetzt nicht erwarten, dass ich da jetzt völlig verrückte Nummern trete, aber tatsächlich für nach 8 Stunden hatte ich dann da echt noch gute Druck auf der Pedale und bin dann da ordentlich hochgefahren und konnte also dann relativ schnell eine Lücke reißen.
25 Minuten mit 4,3 Watt pro Kilo im Average und immer wieder phasenweise halt 300, 350 Watt, was dann ganz schnell bei dir zwischen 5 und 6 Watt pro Kilo liegt. Also das ist schon, das nach, wie du schon sagst, 8 Stunden mit noch 3 Stunden zu fahren, wirklich ein Brett. Stark.
Ja, genau. Und dann eigentlich, als ich über den Anstieg drüber war, wusste ich auch, also ich würde sagen, was wirklich meine Stärke ist, ist halt eigentlich alleine zu fahren.
Ja.
Klar, dann kann natürlich immer noch alles passieren, aber normalerweise, also ich glaube, mir ist es tatsächlich noch nie passiert, dass wenn ich alleine losgefahren bin, dass mich jemand aufgeholt hat. Und das ist ja dann ja irgendwo auch schon so eine Art Selbstbewusstsein, die man dann dadurch entwickeln kann.
Klar, Mann.
Dass man weiß, man ist gut, weil, also jetzt klar von den Wattzahlen her, aber auch, ich habe eine relativ aerodynamische Position auf dem Rad. Ich bin technisch relativ gut. Das heißt, da kommen dann so ein paar Sachen und ich kenne den Kurs gut. Und dann habe ich mich einfach darauf verlassen, dass ich so da mein Ding durchziehen kann. Und habe dann auch auf den Abfahrten oder auch in den technischen Sektionen auch nicht mehr so das unfassbare Risiko genommen, weil ich einfach, beziehungsweise vielleicht in den ersten 10, 20 Kilometern schon noch.
Ja.
Aber dann, als ich mir gedacht hatte, okay, ich habe jetzt schon eine okaye Lücke, dann bin ich halt genau sicher gefahren und dann hat es ja auch bis zum Ziel gereicht.
Ja, genau. Also genau, du hast recht, eine gewisse Selbstsicherheit, wenn man sowieso schon gewohnt ist, alleine zu fahren, schnell zu fahren, auch das Momentum ja mitzunehmen. Gerade bei Gravelrennen funktioniert es halt noch ein bisschen besser als Straße, weil der Windschatteneffekt natürlich dann nicht so hoch ist. Und es ist halt viel, du arbeitest viel mehr bei gleichzeitig weniger Geschwindigkeit, was dann gleichbedeutend heißt, je besser du Geschwindigkeit aufrecht hältst und nicht jedes Mal aufbauen musst, desto effizienter kannst du halt fahren. Und Windschatten, Aerodynamik ist ein wichtiges Thema, aber teilweise ist halt entscheidend, dass du halt vor allem sehr flowig fährst. Mhm. Ne? Und das kannst du halt sehr, sehr gut. Und so konnte man im Livestream auch schon so ein bisschen erahnen und sehen, die Tracker-Daten waren immer sehr sporadisch so zwischen den Abständen, aber man konnte so ein bisschen versuchen zu erahnen. Am Anfang hast du relativ schnell 2-3 Minuten am Anstieg schon gehabt. Dann irgendwann waren es beim Tracker schon 6 Minuten. Und als du irgendwann im Finale so 30 vor 7 vorbeikommen bist, dann hast du halt 9 Minuten gehabt. Ne? Und dann weißt du halt, okay, also statt wir kämpfen darum, dass du nicht mehr aufgeholt wirst, baust du sogar noch weiter aus, während du schon quasi im, nicht easy, aber im Safe-Modus bist und sagst, ich mache hier alles so schnell, wie es geht, ohne zu viel Risiko zu gehen.
Ja, ja.
Weil da so ein Platten oder so ein Sturz wäre natürlich absolut Nonsens gewesen. Ja, und dann hast du aber mit 9 oder 10 Minuten Vorsprung das Ding nach Hause gebracht.
Ich glaube, es waren am Ende tatsächlich 13.
13 sogar noch? Boah. Stark.
Ja, ja, also das war jetzt auch gar nicht mal mehr mit auf Brechstange. Obwohl tatsächlich, ich muss sagen, weil die Kommunikation jetzt in dem Rennen dann nicht ganz so klar war und ich nicht wusste genau, wie groß die Lücke ist. Und ich ja letztes Jahr leider knapp verloren habe. Ja. Wolltest du
auf Nummer sicher gehen?
Wollte ich wirklich auf Nummer sicher gehen. Und als ich in dem Moment, als ich aus dem Single, also mit 5 Kilometern to go, ist nochmal so ein relativ technischer Single-Trader, habe ich es dann schon, sagen wir mal, entspannt angehen lassen. Aber weil auch natürlich die Konzentration nach 11 Stunden am Boden ist. Ja. Und ich habe auch gehört, also in den Top 10 haben da doch echt einigen Fehler gemacht oder mussten ausklicken. Ja. Einfach nicht, weil das technisch nicht gute Fahren sind, das sind alles super Fahren, aber einfach, weil die Konzentration nach 11 Stunden, du bist dann wahrscheinlich auch schon so echt am Limit. Und als ich dann aber aus dem Singletrail rausgegangen bin, bin ich wirklich dann, habe ich drauf geguckt, immer wenn ich drauf geguckt habe, habe ich versucht irgendwie nochmal so 250, 270 Watt zu fahren, weil ich so dachte, boah, das verlierst du jetzt heute
das
hier nicht mehr.
Das lasse ich mir nehmen, bei 13 Minuten Vorsprung, ja klar, was soll passieren, kannst du nach Hause gehen. Ja.
Boah, aber Lukas, das weiß ich gar nicht, ob ich dir, doch, das habe ich dir schon erzählt, die ersten 4 Stunden hatte ich auch gar keinen Powermeter.
Ja, das habe ich in meinem Powerfall hier stehen.
Ja, das war nicht so witzig, vor allem unter der Prämisse, dass wir den klaren Plan hatten. Ich war am Ende lange solo weg und ich glaube, wenn du sechs Stunden, jetzt im Endeffekt waren es nur 3,5, aber wenn du vorhast, 6 Stunden alleine zu fahren, dann ist ein Powermeter schon wichtig.
Mach mal nach Gefühl. Das mit dem Single Trail habe ich heute nochmal gesehen. Ein Kumpel von mir, der ist die 200 vorhin gefinisht und hat mit dem Hintern einen Baum mitgenommen. Und er hat jetzt eine Schürfwunde am Baum, weil er halt auch da, ne, nach 7-8 Stunden, was er jetzt war, bisschen konzentriert. Und ich weiß auch genauso, letztes Jahr, ich glaube, ich habe auch irgendwie einen Steinwolle genommen auf den letzten 5 und dachte mir so, was soll der jetzt, der Mist? Jetzt konzentrier dich halt.
Dann musstest du sogar nochmal anhalten und flicken, oder?
Ja, ich musste meine Kette aus der zwischen Kassette und Felge rauswühlen.
In dieser letzten Wasserüberquerung.
In diesem Flussbett da angefangen hat, nochmal mich wegzuverschalten. Also dieses Rennen, die XL-Version heißt halt Adventure, aber die 360 hat auch genug Abenteuer. Ja. Also für alle, die es mal machen wollen, ist schon ein spannendes Ding. Ja, und dann nach 11 Stunden 17 bist du dann ins Ziel gekommen und hast Tracker 360 gewonnen. Oder 325, wie man es immer so nennen möchte. Ganz kurze Frage ist, also anbauen steht über Tracker für dich? Sieg?
Oh, genau diese Frage wurde mir gestern schon gestellt.
Oder andersrum?
Und ich würde sagen, ich habe es so beantwortet, anbauen war halt so ein Career-Defining-Moment für mich.
Ja, okay, hast du recht.
Weil ich in dem Sinne da eigentlich ein Vollzeit-PhD war, der mit Hauptfokus ein PhD gemacht hat. Und das war halt so unerwartet.
Ja.
Aber ich würde sagen, meine Performance an sich, gut, meine Performance bei Anbon war auch gut, weil ich da ja nochmal diese Lücke da damals zugefahren bin und dann den Sprint gewonnen habe.
Ja.
Aber wenn ich jetzt mir angucke, wie klar und dominant ich jetzt 360 gewinnen konnte, würde ich sagen, auf die Performance an sich bin ich dann schon noch mehr stolz.
Da finde ich aber, ist The Rift auch gar nicht weit weg gewesen, wie viel war das? 170 auch?
Ja.
170 Kilometer Solo.
Deshalb dachte ich mir eigentlich, mit Bestwerten und so. Der 360, als ich dann noch 95 Kilometer allein hatte, ist ja gar nicht weit.
Ey, habe ich schon das Doppelte gemacht.
Ja.
Ja, also okay, das verstehe ich. Absolut, das ist ein Punkt. Also anbauen, das hat sehr viel in deinem Leben verändert. Mhm. Jetzt vielleicht die Frage, ein bisschen provokant gestellt.
Ja.
Auf Gravel.
Ja.
Was gibt es denn noch für dich, was du erreichen möchtest?
Ja, ich habe da ein ganz klares Ziel, Lukas. Ich hoffe, du bist auch schon für den Monat Oktober out of office und Fulltime-Coach.
Weißt du, wie weit es dahin ist? Das ist voll der lange Flug.
Ja, hör mal. Nee, du musst jetzt nicht unbedingt vor Ort sein, aber ich werde dich einfach die ganze Zeit FaceTime.
ja, kann ich auch vor Ort sein.
World Championships in Australien natürlich.
Also Regenbogentrikot.
Auf jeden Fall. Nachdem letztes Jahr ich leider mit 300 Metern vor der Ziellinie des Europa-Trikot nicht mit nach Hause nehmen konnte.
Weil es mich wirklich so mitnimmt.
Müssen wir eine Schublade höher greifen. Direkt Angriff drüber.
Okay. Ja, wir hatten das Ziel letztes Jahr gesetzt, Nationals und Europameisterin und oh Mann.
Es war zum Greifen nah.
Es war frech. Diese Geschichte kann man sich nicht ausdenken, aber du bist bei Weitem noch nicht am Ziel angekommen. Also Weltmeisterin ist das Ziel, das oberste
Ziel. Ich weiß, dass es natürlich ein super ambitioniertes Ziel ist, aber ich denke mir, so als Athlet im Endeffekt, wenn man, also ich meine, wenn ich dir wahrscheinlich vor wann habe ich dich das erstmal kontaktiert? Im November 22.
Ja.
Wenn ich dir da erzählt hätte, hey Lukas, du, ich möchte Unbound und Traka 360 gewinnen und vielleicht einer der besten
Gravel-Athleten
der Welt werden.
Weißt du was? Du hast mir relativ Zeiten auch schon gesagt, dass du Unbound gewinnen willst. Das hast du mir damals, ich weiß es noch, und dachte mir so, okay, here we go.
Ah, ich glaube, ich habe dir in 24 gesagt, ich möchte auch schon eigentlich ein Podium bei Unbound.
Genau, irgendwie sowas.
Ja, viel Glück.
Jetzt, ich würde nie wieder eine Aussage von einem Zielstellung von dir abstreiten, aber mittlerweile weiß ich halt viel, viel mehr. Aber da habe ich auch gedacht so, eieieiei. Ja. Da war jetzt mal kurz überlegt, so, okay, wie geht der Plan?
Wie irrationalen, überambitionierten Athleten mal kurz klar
machen. Habe ich gedacht und dann dachte ich mir so, ja, oder wie sieht denn eigentlich ein Plan aus für so einen Sieg? Also wie kann denn ein geplanter Sieg aussehen? Und am Ende hat es geklappt. Jetzt hast du Traka gewonnen. Jetzt würde ich gerade sagen, die zwei größten Gravel-Rennen, die wir weltweit haben als solches. Also Weltmeisterschaft nehme ich jetzt ein bisschen an der Stelle raus, aber die zwei größten Gravel-Rennen, die wir haben, hast du gewonnen. Deswegen vielleicht nochmal die Frage, Straße, gibt es ein Rennen, was du... Ist es dann doch das Schotterrennen auf der Straße, was dich interessiert, oder hast du noch was anderes?
Ja, schon. Aber mit dem Schotterrennen reden wir dann von Strade. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Rennen, was ich irgendwann mal in der Zukunft auch für mich selbst als Fahrerin irgendwo anvisieren würde. Aber natürlich, das sind schon auch teilweise sehr kurze Anstiege.
Ja.
Das heißt, ich weiß, dass es von meiner Physiologie, dass ich dann auf jeden Fall dann nochmal ein bisschen trainingstechnisch mich adaptieren müsste.
Ja, ja.
Aber ja, wie gesagt, auch die hügeligeren Rundfahrten. Wir müssen jetzt mal schauen, was da möglich ist. Oder vielleicht sogar auch echt mal die Ardennen-Klassiker. Mhm. Ich glaube, das könnte mir ganz gut liegen. Jetzt erstmal geht es ja für mich zu Anbauen und auf der Straße ist dann danach die Tour de Suisse. Und dann will ich einfach mal sehen, was so möglich ist auch mal mit dem Team besprechen, inwiefern ich dann auch mal eine Chance kriege, vielleicht für mein eigenes Ergebnis zu fahren. Das ist ja immer noch mal im Straßenkonstrukt ein bisschen anders.
Ja.
Wir haben ja in meinem Team auch echt Top-Fahrerinnen und starke Leaderinnen und bisher war ich eigentlich immer in einer Helferrolle unterwegs im Team, gerade auch als neue Straßenfahrerin, ganz klar. Aber da haben wir schon mal geredet, dass vielleicht dieses Jahr beim einen oder anderen Rennen vielleicht auch mal eine Möglichkeit gibt, dann auch mal für mein eigenes Ergebnis zu fahren. Und dann muss man auch mal sehen, ne, was überhaupt leistungsfähig dann möglich ist. Ne?
Ja, absolut. Und auch da auf der Straße übergeordnetes Ziel, es gibt ja noch immer noch diese eine besondere Rundfahrt im Juli, im Sommer des Jahres. So, das wäre auch mal interessant in Zukunft. Das wäre mega spannend. Ich hatte letztens die Frage bekommen, die leite ich einfach mal weiter an dich. Wie würdest du physiologisch, nicht rennen, taktisch, weil da glaube ich, brauchst noch ein bisschen mehr Erfahrung bei den nächsten Jahren. Wie würdest du physiologisch einschätzen, wo stehst du im Team Canyon, SRAM, Sonderkrypto, wo stehst du da im Vergleich der anderen Fahrerinnen?
Puh, also ich würde sagen, so, wenn man, also physiologisch muss man ja immer ein bisschen unterscheiden, wenn man sich jetzt so die 1-3-Minuten-Werte anschaut, wahrscheinlich dann maximal im Mittelfeld.
Ja.
Wenn wir aber dann eher so in den Bereich, in die längeren Efforts gehen, in die längeren Werte. Wir haben so einen Inside-Test gefahren, wo auch ein 12-Minuten-Test dabei ist.
Ja.
Und da wurde mir danach dann schon wieder gespiegelt, dass das schon ziemlich weit oben vom Niveau ist. Ja.
Schon ziemlich
mehr
weit.
Wollen wir dazu jetzt auch mal nicht sagen.
Also Leute, damit ihr es versteht, Rosa, jetzt mal hart gewordet, Rosa ist nicht einfach die Gravel-Fahrerin in einem Straßenteam und fährt da plus minus okay mit und alle anderen sind besser, sondern physiologisch ist sie auch sehr weit vorne mit dabei. No pressure für Tour de Suisse.
No pressure.
Oder, ja gut, jetzt nehme ich selber die Herausforderung natürlich an. Ne?
Naja.
Also irgendwie, okay.
Wenn es schief läuft, ist ja eh der Coach schuld.
Immer, immer. Cool. erstmal vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich finde, es war gestern ein geiler Tag.
Ja.
Ich hab mich
Lukas hat auch übrigens hart supported. Der war der wichtigste Mann in der ersten Feedzone und hatte die Aufgabe, einen Hydra-Bladder auszutauschen. Das ist halt eine Trinkblase praktisch, die man hinten, ich habe so eine eingenähte Tasche praktisch im Trikot, wo du halt diese Trinkblase reinmachst. Und das ist schon gar nicht so intuitiv, das zu tauschen.
Nein.
Dementsprechend haben wir das vorher mit Lukas trainiert, wie diese Trinkblase reingemacht wird. Und es ist halt auch wirklich ernst beim Gravel mittlerweile.
Voll.
Es ist halt wirklich Formula One's Pitstop-Style. Das ist dann wahrscheinlich, wie war das eigentlich für dich nervlich? War das schlimmer für dich als Rennen fahren?
Das war, ich hatte nicht so viel Druck an der Stelle, also das finde ich okay, weil ich weiß genau, wenn ich ruhiger bleibe, arbeite ich besser. Dann bin ich weniger hektisch und dann, ich habe gestern einen Satz gesagt, langsam ist präzise und präzise ist schnell.
Ja.
Zitat Mark Wahlberg. Und,
schlauer Mann.
Genau, wenn du es langsam machst, machst du es halt schneller. Und wir haben, ich muss euch das vorstellen, wir haben es ja vorher geübt, stehen wir dann bei Rosa und Paul, ihr Freund, in der Wohnung. Paul zieht sich einen Einteiler an, kommt mit seinem Fahrrad in so einem 3 Meter Flur, angescheppert durch den Flur und wir üben diese Handgriffe. Da habe ich auch gedacht, ja, Radsport ist komplizierter geworden. Früher war das alles mal ein bisschen einfacher, als wir noch weniger Gedanken gemacht haben über Carbs. Auch langsamer, aber mittlerweile ist es echt durchoptimiert. Und dann stand ich halt in der Pizza und dachte mir so, ja okay, ich weiß halt, was ich zu tun habe. Und die Handgriffe, die du es erklärt hast, waren perfekt. Mhm. Habe ich übrigens heute an Lennart weitergegeben. Der war bei 200er in der Pizza und musste einmal Hydra Back reinpacken. Dann habe ich genauso weitergeleitet. Der war überraschenderweise sehr nervös. Also der war...
Hey, der Lennart, das ist so witzig.
Der tut immer so cool.
Genau!
Ja, ja.
Wenn du den so triffst, dann ist er immer so tiefenentspannt.
Ja.
Auch wenn er mit dir redet.
Ja.
Aber dann wird der in so Momenten, ist ja schon so ein kleines nervöses Chicken, ne?
Ja, also schon. Und dann war er ein bisschen erst so am Wackeln. Und dann haben wir uns aber so ein bisschen koordiniert. Ich meinte so, sollte da die andere Blätter noch drin sein im Einteiler, ich ziehe sie raus, damit er es nicht machen muss. Mhm. Weil, Spoiler, dein Freund gestern hat sie mich vergessen, kam mit vollem Einteiler an und ich musste mit meiner Hand, wo ich diese Trinkblase hatte, erstmal mit der anderen Hand rausziehen. Das war nicht ideal. Dann war der Schlauch, hat sie verhakt. Deswegen habe ich gelernt, wir ziehen es erstmal raus. Aber es hat so gut vorhin funktioniert, als er das gemacht hat, war ich dann zu dritt drin.
Bei wem habt ihr das gemacht?
Bei Jonas. Und der war unter den ersten 15, 20 rum oder so. Kam angefahren, halt an. So, der war auch ein bisschen verwirrt, wie schnell, glaube ich, das ging, weil...
Der so, fahre ich schon wieder los?
Genau, also er kam an, Lennart, zack, reingestopft, dabei Tobi, auf dem Ministry, kniet sich hin, batzt dem 2 Flaschen in den Rahmen und ich habe so ein kleines Gel-Pack gehabt von 2 bis 3 Gels mit Gummi dran, habe schon reingestopft, der guckt so.
Der so, bin ich so, schon fertig? Fahr.
Das waren bestimmt, kein Witz, das waren bestimmt 3 Sekunden, da war
ich
schon fertig.
Ja, aber ich sag dir, diese Feedzone mal so zu üben oder jetzt mehr Erfahrung, du wirst dann irgendwann so schnell.
Ja.
Wir hatten das letztes Jahr auch für Unbound vorbereitet mit so einer Crew von 3 Leuten von Marb. Die haben das dann wirklich so zu ihrem Mission Project gemacht, das dann immer jedes Mal schneller zu machen.
Voll.
Ich glaube auch, wir waren die schnellsten in der Feedzone. Also das
macht wirklich was aus.
Ja.
Es geht nicht um die, bei 11 Stunden braucht man jetzt nicht sagen, es geht um 3 Sekunden, auf keinen Fall. Aber Leute, ihr wollt nicht diejenigen sein, die nach der Feedzone wieder hinterherfahren müssen. Genau.
Müssen
und die Gruppe wieder zufahren müssen.
Ja.
Also das ist halt ein Riesenthema. Das Problem ist halt einfach die Gap, die du bekommst, die du dann zufahren musst. Es geht nicht um die 3 Sekunden bei 11 Stunden. Das ist egal.
Ja.
Wir haben auch schon gestern diskutiert, ob nicht irgendwann es vielleicht mal cool sein könnte, aber vielleicht nimmst du auch diesen Reiz wieder weg, dass die Pro-Fahrer einfach mal 3 Sekunden in der Box sein müssen.
Ja,
da hat
gibt
jeder
es tatsächlich
seine Ruhe.
Bei manchen Rennen als Regel.
Dann hätte jeder auch ein bisschen seine Ruhe.
Ja, ja.
Müsste man einfach sagen, weil dann kannst du in Ruhe mal einmal durchatmen, Beine ausschütteln, einfach mal so ein bisschen Ruhe dran lassen. Mhm. Aber das wäre, das wäre wahrscheinlich zu einfach.
Das wird zu einfach.
Es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und genau, gestern, hast du recht, hatte ich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, hat auf jeden Fall die Sache noch ein bisschen reizvoller gemacht. Und zu deiner Ursprungsfrage, fahren ist definitiv besser als supporten, geh ich mit, weil du dich als Support-Team mehr verrückt machst und dir mehr Sorgen machst als Fahrer selber. Das kann ich auf jeden Fall versprechen.
Voll.
Also das ist wirklich komplett wild. Du bist halt gedanklich viel mehr bei dem Athleten und du überlegst viel mehr Szenarien durch, die es auch gar nicht gibt teilweise, als Athlet. Dann sagst du ja, alles cool, so mache ich mein Ding. Und als Verfolgerteam bist du, okay, wir müssen dann da sein, wir müssen da die Informationen und da und so weiter, da aufsammeln und alles mal rechtzeitig sein. Dann braucht man vielleicht noch Gels oder vielleicht doch nicht und Anti-Cramp und hier nochmal ein CO2 und so weiter. Und da muss man sagen, ist echt, Fahrer sein ein bisschen entspannter.
Ja, das glaube ich. Ja, ich hatte das ja auch letztes Jahr, da habe ich Paul, meinen Partner, supportet bei der 360. Das ist dann schon echt nervtreibend.
Ja.
Genau, als Athlet muss man ein bisschen weniger denken.
Ja, absolut. Jetzt kann ich mal nachreichen, Jonas Lindberg ist 22er geworden heute. Also hat sich gelohnt mit der Blätter.
Okay, sehr gut.
War okay, war gut. Okay, damit würde ich sagen, danke dir erstmal für die Einblicke. Haben wir doch ordentlich gerade was zusammengesammelt. Und ich würde sagen, Leute werden es mitbekommen. Checkt das Video gerne aus in der kommenden Woche. Also jetzt wahrscheinlich dann Richtung Freitag, Samstag. Da werdet ihr das Ganze nochmal mit Bilder untermalt bekommen. Und dann, würde ich sagen, unterhalten wir uns spätestens sowieso gegen Ende der Saison zur WM. Und schauen mal, was Anmod so bringt.
Definitiv, das machen wir.
Dann erstmal vielen, vielen Dank, Rosa, dass du da warst. Und weiterhin gute Erholung. Und morgen geht's weiter im Training.
Ja, aber hallo. No rest days.
No rest days, Leute. Ciao, ciao. Ich dachte immer.